So, wir sind im vierten Kapitel von Lukas Evangelium. Falls du eine Bibel dabei hast oder deine Bibel-App rausholen möchtest, kannst du gerne dahin blättern, Lukas Evangelium Kapitel 4. Ich werde den Text hier oben haben, aber falls du das meinen Text vergleichen möchtest, kannst du gerne eine Bibel, deine App rausholen. Lass uns beten, bevor wir anfangen. Vater, es ist wirklich eine Ehre und Privileg, dein Wort zu lesen, von deinem Wort zu leben und darin zu wachsen. Und ich bete, Vater, dass du alle unsere Herzen öffnest für deine Wahrheit, für deine Botschaft heute Morgen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ja, es geht heute um die Versuchung Jesu, als er in die Wüste war. Diese Versuchung in der Wüste mit Jesus ist ein sehr bedeutungsvolles Ereignis. Und ich denke, Lukas will seine Leser dahin bringen, dass sie die Verbindung zwischen die Wüstenerfahrung von Jesus und der von Israel deutlich sehen, erkennen können. Jesus wurde 40 Tage lang dort versucht, Israel 40 Jahre lang in der Wüste umhergeirrt. Israel hat es nicht geschafft, treu zu bleiben. Das war eine Art Prüfung, auch Strafe, dass sie nicht treu waren. Immer wieder gemeckert, wir haben kein Wasser, wir haben kein Fleisch, wir haben nichts zu essen, wir haben kein Brot. Und Gott hat auf wunderbare Weise ihr tägliche Bedürfnisse erfüllt, gestillt. Und Jesus hat nicht gemeckert. Jesus blieb treu, obwohl er nichts gegessen hatte. Er hat auch nicht gemeckert. Noch hat er seine göttliche Kraft benutzt, um seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Die Israeliten haben es nicht geschafft, als seine Kinder treu zu bleiben, aber Jesus war Gottes treuer Sohn. Ich denke, diese Geschichte von Jesus in der Wüste, die drei Versuchungen, haben uns viel zu sagen. Sein Vorbild spricht heute noch und sprach damals eine wichtige und auch nötige Botschaft an die Gemeinde, an die Christen dort zur Zeit von Lukas. Und er spricht sehr deutlich zu uns heute noch. Lukas 4, lesen wir zusammen. 1-15. Und wie Don gesagt hat, das Ding spinnt heute. Nee, da ist es. 1-15. Ah, da musste ich gucken. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste, wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll Brot werden. Aber Jesus gab ihm Antwort. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben. Denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihre Hände tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Interessantes Gespräch, ne? Hin und her, hin und her. Der Teufel zitiert Bibelstellen, Jesus antwortet mit Bibelstellen. Die drei Versuchungen von Satan hatten schon eine lange Geschichte vor Jesus. Die drei Versuchungen. Überleg mal, was ich damit meint. Und der Versucher benutzt sie auch heute als seine grundsätzlichen Werkzeuge in dieser Welt. Satan muss nicht sehr kreativ sein. Es scheint, dass wir Menschen mehr als bereit sind, auf seine Methoden reinzufallen. Immer wieder. Deshalb ist uns dieses Ereignis im Leben von Jesus so wichtig zu verstehen, was Satan versucht zu tun und wie Jesus darauf reagiert hat. Weil Jesus zeigt uns, wie man Satan erfolgreich bekämpft und besiegt oder besiegen kann. Denken wir über diese drei Antworten von Jesus, dieses Ereignis, was wir hier sehen. Zuerst sehen wir, wie Jesus nach 40 Tagen ohne Essen wirklich einen großen Hunger hatte. Ja, das ist deutlich. Gerade in diesem Augenblick attackierte Satan Jesus. Es scheint, dass er gedacht hat, jetzt ist Jesus schwach. Jetzt hat er keine Kraft. Für 40 Tage lang hat er nichts gegessen. Ja. Und deshalb wollte er Jesus dazu bringen, seine göttliche Kraft, seine Macht zu benutzen, um seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Manche Menschen tun sich schwer damit zu sehen, warum ist das so schlimm sein? Jesus hat schließlich Hunger, hat es gespürt und gleichzeitig hat er die Macht, die Möglichkeit, um das zu tun, was der Teufel ihm vorgeschlagen hat. Was soll daran so schlimm sein, einen leblosen Stein in nahrhaftes Brot zu verwandeln? Die Tatsache, dass diese Handlung uns so harmlos scheint, soll uns deutlich machen, wie einfach es ist, die Sünde schön zu reden. Wir dürfen hier nicht vergessen, dass Jesus durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde. Gott wollte diese Zeit haben für seinen Sohn. Gott wollte diese Fastenzeit. Und wir stellen uns auch die Frage, sollte er sein Fasten auf eigene Faust brechen? Oder vertraut er ganz und gar auf die Fürsorge Gottes? Jesus hat sich damals beklagt, als Gott ständig für all ihre Bedürfnisse sorgte. Und hier bleibt Jesus Gott treu. Sogar wenn er dieses Hunger gespürt hat. Jesus wurde versucht, die Macht, die er von Gott bekam, für egoistische Zwecke zu benutzen. Und es ist notwendig, wichtig für uns, diesen Punkt klar zu verstehen. Jesus war der Erste, der ein Leben der vollen Selbstverleugnung vorlebte. Das erfolgreich geschafft hat, das so zu tun. Er weigerte sich, Gottes Segen für seine eigenen Vorteile zu gebrauchen. Und Satan hat wirklich viel Unheil durch diese Versuchung angerichtet. Wie sieht es aus mit uns, in unserem Leben? Wird heute noch viel kaputt gemacht? Wenn wir die schönen Segen von Gott nehmen und sie konsumieren, als ginge es nur um uns, dann sind wir auf diese Versuchung reingefallen. Wir sind zu kleinen Raupen nimmersatt am Tisch Gottes geworden, statt Verkündiger oder Verkündigerin seiner Liebe für alle Menschen. Und der Schutz gegen diese Versuchung liegt darin, dass wir das erkennen, wo Jesus in den 40 Tagen in der Wüste lernte. Das, was Jesus in diesen 40 Tagen gelernt hat. Eine Lehre, die wir uns dringend lernen mussten. Jesus sagt es ganz deutlich, klipp und klar, kurzer Satz, hat keine Worte verloren darüber. Er sagt einfach, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Obwohl Satan dachte, dass Jesus nach so vieler Zeit ohne Essen schwach sein musste, war Jesus nie so stark. Das Essen hatte nicht mehr seine Macht über ihn. Denn er hat gelernt, dass Gott allein einen Menschen erhalten kann. Die Begierden des Fleisches verlieren ihre Macht über uns, wenn wir lernen, dass uns mehr Nahrung in unserer Beziehung zu Gott zur Verfügung steht. Wenn wir lernen, was Gott für uns vorhat oder mit uns vorhat. Ich bin kein gutes Beispiel dafür. Aber ein Gedanke, was ich hatte, war, wie wäre es, wenn wir als Gemeinde das nochmal lernen? Was Fasten für uns tun kann. Ich sage das nochmal, das mache ich fast nie. Aber es wäre eine gute Sache für uns, geistlich gesehen. Wir geben uns so oft jeder körperlichen Begierden hin, die sich in uns meldet. Und durch diese körperliche und emotionale Bedürfnisse, Begierden, machen wir wirklich anfällig für die Versuchungen Satans. Und das geht nicht nur um Essen. Dazu gehört Sex, Komfort, Selbstwertgefühle. All diese Sachen kann Satan benutzen, um uns von dem Weg des Lebens in seinem Reich abzubringen. Und wir haben es so oft nötig, befreit zu werden. Dieser Gedanke, dass ich muss jede Begierde sofort stillen. Ja, man muss nicht allein vom Brot leben. Gott bietet größere Nahrung für die an, die ihn suchen und ihm die Treue halten. Okay, was ist mit der zweiten Versuchung? Anscheinend hat Satan die Autorität, Jesus die Reiche dieser Welt anzubieten. Fragt mich nicht, ich habe das nicht, bin nicht so weit hineingegangen in diese Gedanke. Dann bleiben wir hier 2 Stunden länger. Wie ist es dazu gekommen, dass Satan diese Möglichkeit hat? Ich bin überzeugt, Gott erlaubt das immer noch, diese Autorität von Satan. Und er gibt Jesus die Gelegenheit, über die Welt zu herrschen, unter seinen Bedingungen, statt Gottes. Und schau mal, wie Jesus sich hier von Satans Gift abwendet. Er sagte wieder klipp und klar: Betet den Herrn, deinen Gott an, diene und diene nur ihm. Das ist das Thema, das Motto, der Brennpunkt, das Ziel von Jesus in sein ganzes Leben, als er auf der Erde war. Und Satan bietet uns weiterhin, heutzutage noch, die Welt an. Wir müssen ihn nur anbeten. Oder unter Arbeit, unser Selbstbild dazu sage ich etwas, Laura, was du gerade machst in deiner Klasse. Sie macht ein Projekt, das heißt, jetzt ist es weg, wie heißt es nochmal? Natural Beauty mit ihren Klassenkollegen. Und sie nehmen Fotos von nur Frauen, oder? Nur Mädchen. Mädchen und Frauen, ja? Auf. Und zeigen sie in ihre natürliche Schönheit. Nicht, dass sie irgendwas dazu recherchieren müssen oder Make-up benutzen müssen. Weil wir vergessen oft, wie wichtig es ist, uns zu sehen, wie Gott uns geschaffen hat. Wie schön wir sind. Unser Selbstbild. Manchmal ist unsere Familie etwas, das wir über Gott stellen. Es gibt viele Sachen, was heutzutage möglich sind, die wir über Gott stellen können. Und Gott ist nicht mehr Gott. Und es funktioniert heutzutage in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. In einem Sinne ist das Angebot, über Königreiche zu herrschen, der Traum von vielen. Du kannst alles haben. Gib dich einfach deinem Beruf hin und häufe genug Geld, um auf deine Träume zu kaufen. Dann ist die Welt deine, sagt die Welt. Denken viele in unsere Welt. Was sagt Jesus? Nach Gottes Reich zuerst trachten. Es ist sicherlich nicht falsch, meiner Meinung nach, ein Haus, eine gute Arbeitsstelle, eine Familie ohne Not zu haben. Aber wenn das zum Ziel unseres Strebens im Leben geworden ist, dann hat Satan uns ausgetrickst. Denn wir trachten nach den Dingen dieser Welt statt nach Gott. Bete Gott an, sagt Jesus. Diene ihm alleine. Dann wird alles andere seinen richtigen Platz finden. Bei der dritten Versuchung finden wir Jesus mitten in Jerusalem. Und ich habe ein Bilderbuch mitgebracht von einem Künstler, heißt Robert Downes. Und er hat zeichnet, er muss eine Lupe benutzen, um das zu zeichnen. Nachher könnt ihr das angucken, aber es ist diese dritte Versuchung, in Matthäus die zweite Versuchung. Und er hat diese ganze Tempelkomplex gezeichnet. Arbeiten Sie am Sonntag? Und der Tempel ist ganz groß gezeichnet und Jesus und der Teufel sind ein ganz kleine, zwei kleine Personen, oder eigentlich eine dunkle Wolke für Satan, in der Ecke. Interessant, was seine Gedanken sind zu dieser Versuchung. Jesus hat es geschafft, die Versuchungen zu widerstehen, die sonst immer gewirkt haben mit den ersten zwei. Und deshalb greift Satan nach einem neuen Plan, das zu testen, was Jesus in der Wüste so vehement verteidigte. Und auf den ersten Blick scheint dieser Test recht harmlos zu sein. Woher weißt du, ob Gott für dich sorgen wird? Jesus, teste dein Vertrauen auf Gott. Springe hier von der Spitze dieses Tempels und erlebe, wie seine Arme dich fangen und retten. Ich bin eins weiter. Da. Stöß dich auf diesem Dach hinunter. In einer Weise scheint das ein edler Test des Vertrauens zu sein. Suche nach Zeichen. Lass uns Gott testen, um ein alten testamentliche Geschichte zu benutzen. Lege Gideons Fell hin und schau, ob Gott da ist. Was Jesus uns aber durch seine Reaktion zeigt, ist eine weitere Offenbarung von einem Leben innerhalb Gottes Reich, wenn wir mit Jesus leben wollen. Wieder klipp und klar sagt Jesus, du sollst Gott nicht auf die Probe stellen. Jesus hätte den ganzen Plan Gottes umgekrempelt. Er hätte sich geoutet, gezeigt, wer er war, wenn er das gemacht hätte, vom Tempel hinunter zu springen. Und ich finde es sehr gut in diesem Bild, er zeichnet einen Haufen von Juden, Priester, unten auch in dem Hof, in diesem Vorhof vom Tempel. Was hat Jesus ständig getan, bis die Zeit reif war? Von der Menge. Weggelaufen, sich entfernt, einfach durch die Menge gegangen, ohne dass sie ihn anfassen konnten. Seine Zeit war noch nicht da. Und wenn Jesus das gemacht hätte, so früh in seinem Dienst, in diesen drei Jahren, als er auf der Erde war, das hat Gottes Plan völlig geändert. Und Jesus wusste das. Die Zeit war noch nicht da. Die Nachfolger waren noch nicht vorbereitet. Weit genug, obwohl sie weggelaufen sind in dieser Nacht, als Jesus gekreuzigt oder verhört wurde. Man fragt sich, ob sie immer noch nicht vorbereitet waren. Aber Gott wollte sie zu einem gewissen Punkt bringen, dass sie weitermachen konnten. So, ich habe diesen Zitat gefunden in einem Artikel über diese drei Versuchungen. Fand ich interessant, diese drei Versuchungen aus einem anderen Blickwinkel zu schauen. Ich lese das vor. Die erste Versuchung ist eine Anspielung auf den Körper, auf das Physische. Im Hunger finden wir all die Dinge, die unser Körper zum Überleben braucht, die physischen Dinge des Lebens. Der Hunger kann die fällige Miete oder Hypothek symbolisieren. Das Essen auf dem Tisch, die Kleidung auf dem Rücken, das Benzin im Auto, den Kantostand oder das Dach über den Kopf. Es ist eine Metapher für all die Dinge, nach denen wir in diesem Leben hungern. Die zweite Versuchung ist eine Anspielung auf den geistlichen Teil dessen, was wir sind. Sie ist im Kern menschliche Anbetung, Hingabe und Loyalität. Es ist das, wofür wir leben, essen, atmen, lieben. Es ist der innere Kompass und der innere Dialog, der Bewohner des Herzens. Es ist das, was auf dem Thron des geistlichen Reichs sitzt, in den tiefsten Teilen dessen, was wir sind. Es ist eine Metapher für den Teil von uns, der von Gott kommt und letztlich zu ihm zurückkehrt. Die dritte Versuchung ist eine Anspielung auf die Seele, auf unser geistiges oder emotionales Wohlbefinden. Es ist die Verheißung eines positiven Ergebnisses von Engeln, die sich tragen von Sicherheit und einem sorgenfreien Leben. Einem Leben, in dem man nicht mit dem Fuß gegen einen Stein stößt oder Schmerzen hat. Es ist eine Metapher für Glaube und Angst, für unsere Ängste und unser Vertrauen. Es ist das Gefühl der Kontrolle, das wir über unser Leben haben möchten. Es ist die leere Gewissheit, dass Gott und die Zukunft beherrschbar sind. Es ist nicht überraschend, dass wir uns diese drei Dimensionen in den Versuchungen Jesu wiederfinden, die den Rahmen für seine Lehren bilden in diesem dreijährigen Dienst, den er hatte auf der Erde. Und später, wenn wir einige Briefe von den Nachfolgern, von den Aposteln, von Paulus zum Beispiel lesen, sehen wir diese Ideen wieder, finden wir die wieder. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5. Ich habe das Bild letzte Woche benutzt, ich fand es so gut in diesem Zusammenhang, habe ich wieder benutzt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib. Das sind die drei Dinge. Damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Wer hilft uns, wenn wir versucht sind? Gott selbst. Wer bewahrt uns, wenn wir in Versuchung geraten? Gott der Vater. Hier dürfen wir aber nicht vergessen, dass derjenige, der gerade mit Satan redet, Jesus Christus ist. Er pflegt eine außergewöhnliche Beziehung mit seinem himmlischen Vater. Er hat keine emotionale, geistige Wunde, Verletzungen im Leben gehabt. Viele von uns schon. Ich will auch dazu betonen, die drei Versuchungen waren für Jesus echt. Die waren echte Versuchungen für ihn. Aber er kämpfte innerlich gleichzeitig nicht mit, was wir manchmal kämpfen. Für diesen Sohn Gottes gab es keinen Raum für Zweifel. sein Hunger war echt. Und auch Macht und Anerkennung, die Möglichkeiten, was er gesehen hat, war echt. Aber Vertrauen für ihn war eine Entscheidung. Jedes Mal. Wie bei uns. Gottes Gegenwart war immer präsent für Jesus und ist für uns. Wie hat Gott dir eigentlich immer wieder gezeigt in deinem Leben, dass er gegenwärtig ist? Überleg mal. Wie war Gott für dich da? Dann habe ich mich gefragt in diesem Zusammenhang, was tun wir, wenn wir negative Erlebnisse mit Beziehungen, mit Gott sogar, mit Religionen hatten? Und diese Dinge haben unser Vertrauen erschüttert in menschliche Beziehungen oder in unsere Beziehung mit Gott. Geistliche, emotionale Wunden können bis zum Kern unserer Persönlichkeit vordringen oder eindringen in uns. Sie verletzen uns an der heiligsten, verletzlichen Stelle in unser Inneren und führen uns dazu, dass wir unseren eigenen Wert als geliebtes Kind Gottes in Frage stellen. Sie können auch dazu führen, dass du Gott ganz und gar in Frage stellst. Zum Beispiel, du liest viel in Gottes Wort über seine Liebe und Fürsorge. Aber deine Eltern haben keine Zeit für dich genommen. Und das stößt dagegen in deinem Leben, in deinem Herzen. Es kann unglaublich schwer sein, die geistlichen Botschaften, die du erhalten hast, von der Realität dessen, was an Gott wahr ist, zu trennen. Rational gesehen wissen wir zwar, dass Gott gut ist und sich um uns kümmert, aber ein Teil von uns vertraut Gott nicht ganz. Und ganz sicher vertrauen wir uns selbst nicht manchmal. Aber ich möchte auch, dass ihr mir zuhört. Oft ist es nicht deine oder meine Schuld, dass das passiert ist. Was kann man tun? Ich habe ein gutes Beispiel diese Woche gesehen oder davon gehört. Fand ich gut als erster Schritt. Wie können wir einen Schritt nehmen, unsere Seele und Gedanken zu entgiften? Und der Vorschlag war, schreib auf, was du gerade denkst, was du gerade fühlst. Was du denkst über deine Beziehung zu Gott, über deinen Glauben, über dich selbst. Wie siehst du dich? Und nimm dieses Blatt mit im Gebet. Oder such eine vertraute Person und rede darüber. Aber das kann dauern. So hab Geduld mit diesem Prozess. In der Geschichte heute hat Jesus diese Probe bestanden. Schauen wir, was danach passiert ist. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. In Matthäus lesen wir, Engel kamen herbei und dienten ihm. Und erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm, er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. Wenn wir das schaffen, den Teufel oder Versuchungen abzuwehren, zu diesen Sachen Nein zu sagen, Gott auf die erste Stelle zu setzen, und dann erleben wir, wie er uns für uns sorgt und uns hilft und bei uns steht, wird Gott geehrt. Und seine Botschaft wird weitererzählt. Vielleicht brauchen wir Zeit dafür. Aber nicht vergessen, Gott hat viel Zeit. Gott hat Geduld. Und Gott hat viel Liebe. Und Gott kennt dich. Und der Vater hat viel Verständnis. Die Sachen dürfen wir nie vergessen. Ich kämpfte ein bisschen mit diesem Thema heute, weil man kann so viel sagen und dann so wenig. Und ich hoffe, dass die Botschaft heute durchgekommen ist. Ich habe drei Fragen heute. Verbringen wir die Zeit mit einer Frage. Sucht ihr eine Frage aus und redet darüber. Aber ich habe euch drei Möglichkeiten gedacht. Die erste ist, wenn wir mehr Zeit hätten, dann würde diese Frage interessant zu überlegen. Aber springen wir auf die zweite und dritte Frage und nehmen eine Frage, was dich anspricht. Ja. Jesus kam, um uns eine neue Art vom Leben zu zeigen. Es war ein Leben, das auf einem vollkommenen Vertrauen in die Fürsorge Gottes für seine Treue basiert. Und in so einem Leben braucht man nicht die Macht über andere Reiche, noch das Testen von Gottes Treue. Denn all unsere Bedürfnisse werden reichlich durch die Beziehung zu Gott gestillt. Was nimmst du heute mit? Das kannst du auch vielleicht besprechen in kleinen Gruppen. Gott hat seinen Sohn zu uns geschickt. Und Jesus hat uns deutlich gezeigt, wie ein Leben aussieht, wenn ein Leben in Gott ist und wenn jemand Gott komplett und völlig vertraut. Und das ist unser Wunsch für uns selbst, für uns als Gemeinde, für uns als Nachfolger Jesu. Und das ist unser Ziel, worauf wir hinlaufen. Und Gott ist dabei mit dir und hilft dir. Amen.